Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kirche Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von Reformiert bewegt richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben
könnte. Das ist Staffel 5, Staffeln über Bücher, Episode 6, Crucial Conversations oder auf Deutsch heikle Gespräche.
In dieser 5. Staffel reden wir über Bücher, die uns im Gemeindebau fest geprägt haben. Heute geht es um das Buch Crucial Conversations oder eben auf Deutsch heikle Gespräche von Carrie Patterson und noch ein paar anderen Autoren.
Anna, das ist schon ein richtiger Bestseller, den du dir vorgeschlagen hast. Mhm. Über 5 Millionen Kopien sind verkauft worden, heisst es auf der 3. Ausgabe. Warum hast du über das Buch reden?
Ich tue das jetzt mal so richtig amerikanisch ankündigen, wie es ein amerikanisches Buch ist.
Ui.
Also ich glaube, wenn wir in der Kirche die Tools oder zumindest mal die grundlegenden Tools von dem Buch wirklich anwenden würden, dann hätten wir massiv weniger Burnouts. Und ich glaube auch, die guten Leute, die in der Kirche schon engagiert sind, die würden viel länger in ihren Ämtern bleiben und hätten auch längerfristig Freude an ihrer Arbeit. Also ich glaube, es hat wirklich grosse Auswirkungen auf Kultur und Stimmung und das Arbeitsklima in der Kirche.
Okay, jetzt müssen wir aber etwas bieten, Anna.
Ja, also ich persönlich habe das Buch vor etwa 4 Jahren zum ersten Mal gelesen.
Ja.
Und seitdem lese ich es eigentlich jedes Jahr wieder.
Okay.
Und, oder gehe zumindest meine Notizen durch und probiere irgendwie die Skills so ein bisschen zu verinnerlichen, weil ich habe das Gefühl, das ist wirklich mega wertvoll.
Okay, dann erzähl doch mal, um was es geht.
Genau, also Crucial Conversations ist ein Kommunikationsbuch. Und die Autoren haben eigentlich ursprünglich mal einfach herausfinden, was macht eine gute Führungsperson aus. Und haben dann in ganz vielen Teams von verschiedenen Unternehmen gefragt, was aus Sicht von diesen Teams, welche Person in ihren Augen eine gute Führungsperson ist. Und zwar nicht im Sinn von, wer jetzt strukturell in der Position von der Führung ist, sondern wer im Team ihnen so ein bisschen die Leadership Skills eigentlich hat.
Mhm.
Und das Resultat ist eigentlich gewesen, dass die Eigenschaft, die sich durchgezogen hat, bei all diesen Leuten, die genannt worden sind, ist immer gewesen, es sind die Leute gewesen, die in heiklen Situationen das Wort ergriffen haben und das Gespräch so geführt haben, dass sich eigentlich alle Konfliktparteien gehört gefühlt haben.
Ja.
Und um diesen Skill geht's eigentlich. Also solche die Eigenschaft von heiklen Situationen erkennen und dann auf eine gute Art und Weise können das Gespräch führen, so dass es nicht irgendwie immer Konflikt endet, sondern dass man weiterkommt gemeinsam.
Ja, dann müssen wir wahrscheinlich zuerst mal noch ein bisschen definieren, oder? Was ist denn so ein heikles Gespräch?
Ja, also heikle Gespräche sind eigentlich nicht die Gespräche, wo man schon im Voraus weiss, jetzt gibt es eine Krisensitzung und jetzt muss man einen Konflikt klären, der schon ewig da rum ist, sondern häufig entwickelt sich das eigentlich aus einem alltäglichen Gespräch, wo man plötzlich merkt, dass dass es entgegengesetzte Meinungen gibt, das ist mal der erste Punkt. Dann, dass der Outcome vom Gespräch wichtig ist, also dass viel auf dem Spiel steht, dass bei dieser Entscheidung, die getroffen werden muss, und dass starke Emotionen involviert sind.
Ja.
Auf beiden Seiten oder vielleicht auch nur auf einer Seite.
Ja, und gerade das Letzte, oder? Das kann ja dann ganz schnell gehen.
Mhm.
Darum finde ich auch die Definition super. Es muss nicht etwas sein, wo man weiss, oh, jetzt muss ich in ein Krisengespräch rein, sondern es kann auch ganz schnell so etwas auftauchen.
Ja, gerade bei Sachen, wo man eigentlich gar nicht damit rechnet, dass die jetzt emotional sind oder so. Und dann ist ja die Gefahr, man ist überrascht und reagiert dann genau auch so emotional. Und darum lohnt es sich, sich im Voraus überlegen, was mache ich, wenn so Emotionen auftauchen.
Mhm.
Und vielleicht gerade ein Beispiel, wo in der Kirche so könnte passieren, wenn jetzt zum Beispiel eine Person in der Kirchenpflege gerne eine Spurgruppe bilden würde, um mit anderen Gemeindegliedern zusammen über neue Gottesdienstformen nachzudenken. Und die präsentierten das in der Kirchenpflege und die Pfarrperson gehört zum ersten Mal von dieser Idee und empfindet es dann als Kritik an ihrer Arbeit und reagiert darum sehr emotional, sehr abwehrend. Und die Kirchenpflegerin fühlt sich dann gleichzeitig selber vor den Kopf geschossen, weil ihr Engagement für die Kirche nicht wertgeschätzt wird. Und dann sagt sie mit einem wütigen Unterton, ja, dann halt nicht. Und ist der Rest von der Sitzung einfach still.
Ja.
Etwas so könnte ich mir vorstellen, dass das könnte passieren.
Ja, genau, genau. Und gerade bei dieser Diskussion und bei diesem Punkt, finde ich, bringen sie im Buch Crucial Conversations auch eine sehr schöne Gegenüberstellung. Ein Problem, wo man dann in diesen Situationen oder oft in Situationen hat, ist das, was sie the Fool's Choice nennen.
Mhm.
Die Entscheidung vom Narr. Und ich muss ehrlich sagen, das ist auch meine natürliche Neigung, in so einer Situation von einer Gegenüberstellung auszugehen, nämlich, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder ich bin jetzt ehrlich mit jemandem und ich sage jetzt, was ich denke, oder ich behalte Freund. Oder einfach, ja, Freund in einer Kirchenpflege, ich behalte die Person da an dem Tisch und tue sie nicht verjagen, quasi. Und ich selber bin dann so geneigt, dass ich dann im Zweifelsfall eher nett bin und nicht sage, was ich eigentlich denke und was eigentlich mein Ziel wäre. Und genau das hat mich schon ein paar Mal ziemlich gebissen.
Mhm.
Und sie sagen dann, die Fool's Choice, das ist eben eine Fool's Choice, das ist eben eine dumme Entscheidung. Quasi die Idee, entweder ich bin nett oder ich sage die Wahrheit, sondern die Grund, also eine Art Grundthese von dem ist, man muss eben beides machen.
Mhm. Und sie sagen auch immer wieder, es ist möglich, um über alles zu reden, wenn man eine gute Atmosphäre schafft.
Genau.
Und sagen darum, es gibt eigentlich einen dritten Weg. Und jetzt ist die Frage, wie geht denn das? Und ein wichtiger Punkt, den sie sagen, ist, dass man, wenn man in so einem Gespräch hinein ist, dass man dann nicht das Ziel hat, die eigene Idee durchzusetzen. Sondern dass wirklich das Ziel muss sein, eine Atmosphäre zu schaffen, wo alle Beteiligten innerlich bereit sind, um das zu teilen, was ihnen jetzt durch den Kopf geht. Also alle müssen sich sicher genug fühlen, um das preiszugeben, was gerade in ihnen los ist und auch können offenlegen, was ihre Motivationen und Bedürfnisse sind.
Und eben ich auch, oder?
Ja.
Ich selber gehe in das Gespräch rein, nicht mit der Meinung, ja, ich darf ja gar nicht das sagen, sondern ich tue auch einen Beitrag leisten, aber alle anderen können auch die relevanten Informationen und Ziele ins Gespräch einbringen und wir müssen das Gespräch einfach so führen, dass jeder kann quasi angstfrei und sicher seinen Gesichtspunkt einbringen.
Mhm. Und darum ist der erste Punkt, wo sie empfehlen, dass man mal zuerst bei sich selber bleibt und sich bewusst wird, was denn eigentlich die eigenen Ziele sind. Also was will ich erreichen in dem Gespräch und auch was will ich verhindern, dass passiert. Und dann sagen sie, soll man das gerade im Kopf mal probieren zusammenbringen zu einem Satz. Also zum Beispiel, als Beispiel, was sie bringen, ich will mit meinem Partner darüber reden, wie er zuverlässiger kann werden. Aber ich will nicht, dass irgendwie negative Gefühle dann zwischen uns entstehen.
Mhm.
Und wenn man wie das schon mal zusammenbringt, dann weiss man, okay, das ist jetzt der Weg, wo ich in dem Gespräch muss gehen und kann sich darauf fokussieren, so eine Atmosphäre zu schaffen, wo das möglich ist.
Ja. Und gerade an diesem Punkt haben sie eine lustige Pointe, dass sie nämlich sagen, also das ist unter dem Punkt, wo auf Englisch heisst «start with heart», also «start mit deinem eigenen Herz». Die Pointe finde ich, dass sie da sagen, du solltest dich in so einem Gespräch gar nicht auf einen Gesprächspartner konzentrieren, sondern auf dich selber. Nämlich, was willst du eigentlich? Und was willst du auch nicht? Und dass du dich dann nicht vom Thema abbringen lässt, sondern bei diesem Thema bleibst. Weil das Problem ist ja in so einem Gespräch, wenn man nicht an so Zeug denkt, dann sagt der Gesprächspartner irgendeine bringt eine Provokation oder sagt etwas sarkastisch. Und dann wird ich laut und dann wird er noch lauter und dann eskaliert es. Und quasi sie sagen, wenn du merkst, oh, jetzt wird es eine crucial conversation, bleib bei dem, was du eigentlich möchtest. Lass dich nicht provozieren, sondern bleib bei dem, das möchte ich erreichen, das möchte ich verhindern und jetzt tun wir einfach in einer Atmosphäre von der Sicherheit miteinander reden.
Mhm. Ja. Und jetzt kommt eigentlich der Punkt, den ich finde, ist fast der wichtigste. Nämlich, dass man sensibel wird darauf, wenn das ein Gespräch kann zu einem heiklen Gespräch werden und da sich bewusst wird, was Anzeichen sind für so ein heikles Gespräch und dann auch frühzeitig kann reagieren, bevor es dann eben eskaliert und völlig emotional wird. Und dort, das hat eigentlich eben viel mit Angst zu tun. Also eigentlich merkt man, dass ein Gespräch heikel wird, wenn man spürt, die andere Person, die hat jetzt auf irgendeine Art und Weise Angst oder wird unsicher. Und dann ist es häufig so, dass man aus dieser Angst heraus eben emotional reagiert. Also zum Beispiel, wenn man irgendwie die Angst hat, dass Leute die Ideen nicht unterstützen, wo man da jetzt bringt und sich so viel Mühe dabei gegeben hat, dann fängt man plötzlich an pushen und manipulativ reagieren zum Beispiel. Oder Angst, dass man verletzt wird oder dass niemand Rücksicht nimmt auf einem und dann plötzlich zieht man sich zurück, erzählt nicht mehr, was einem eigentlich durch den Kopf geht oder was man denkt.
Ja.
Das sind so ein bisschen die Anzeichen.
Und die kann man an sich selber feststellen, die kann man auch am anderen feststellen. Und sie sagen dann quasi, es gibt wie eine Art zwei ganz unterschiedliche Merkmale, wo man kann erkennen kann, dass ein Gespräch nicht mehr in einer sicheren Atmosphäre stattfindet. Das eine ist Silence, nennen sie das, das andere ist Violence. Und ich glaube, soll ja möglichst gleich tönen, Alliteration fast. Und die sind, finde ich, ziemlich hilfreich. Es ist ja ganz offensichtlich, wenn der andere laut wird, violent, also in Angriffsmodus geht, dann merkt man sofort, oh, jetzt da ist etwas am Entgleisen. Es kann aber eben auch ein Merkmal sein und ein Anzeichen sein, dass ein Gespräch sich nicht in eine gute Richtung entwickelt, wenn jemand still wird, sich zurückzieht und wenn er das Thema wechselt oder wenn er einfach bewusst Informationen zurückhaltet, schwiegt oder auch maskiert, das heisst, etwas anders sagt, als es meint eigentlich, sarkastisch wird, das wäre dann so eine relativ... leider ein bisschen Methode von mir, sarkastisch zu werden. Sugarcoating, sagen sie noch, das ist auch ein schöner Ausdruck, dass man etwas schön redet, wo einen eigentlich stört und damit nicht das wirkliche Anliegen bringt. Und das bist einen ja dann, wenn der andere oder die andere ihr eigenes Anliegen nicht kann äußern, irgendwann kommt sie dann doch wieder. Oder ausweichen oder das Thema wechseln und so weiter. Also Schweigen und Verstummen kann eben sehr wohl auch ein Anzeichen sein, nicht nur laut werden, dass ein Gespräch in eine ungünstige Richtung geht.
Und ich finde das fast noch schwieriger, um darauf zu reagieren, als wenn Violence passiert, also wenn man laut wird, weil auf das kann man irgendwie reagieren, aber Silence ist dann gerade schon so, man muss noch mal ein bisschen aktiver darauf reagieren als Gesprächspartner. So.
Ja.
Aber ich merke bei mir selber auch, also ich tendiere viel, viel mehr zu Silence, wenn ich mich unsicher fühle. Und mir hat das Buch mega geholfen, um das überhaupt zuerst mal zu checken. Und um dann auch in Gespräch merken, ah, okay, jetzt bin ich mich gerade am Zurückziehen, jetzt habe ich gar keine Lust mehr zu sagen, was ich denke. Jetzt muss ich irgendwie etwas machen, um nicht in dem Modus rein zu sein, sondern um wieder irgendwie Sicherheit gewinnen in dem Gespräch. So.
Ja. Und mir hat das Buch auch sehr geholfen, quasi die Idee, wenn, man spürt es ja ein bisschen, auch wenn sich der andere zurückzieht, dann merkt man irgendwie, ist etwas komisch und dann nicht in dem Modus geht, um zu sagen, ja, der andere ist eben ein Trottel, also sorry, wenn das, also weißt, das denkt man ja dann, der andere ist einfach, der ist einfach völlig daneben und wieso ist jetzt, was macht es da, sondern das, was sie sagen, ist, in dem Moment solltest du denken, der andere oder die andere fühlt sich nicht sicher. Und darum wird sie entweder aggressiv, nicht weil sie ein böser Mensch ist, sondern weil sie sich nicht sicher fühlt in dem Gespräch, wird sie entweder laut oder eben leislig.
Und dann ist die Frage, und was kann ich jetzt eigentlich machen, damit sich die Person wieder sicher fühlt?
Genau, und nur dann kann es sinnvoll weitergehen, sagen sie. Beide oder alle Gesprächsteilnehmer müssen den Eindruck haben, ich bin da sicher, ich kann meinen Gesichtspunkt eintragen. Das ist wirklich die Grundthese, glaube ich, von dem Buch. Und das ist sehr hilfreich.
Ja. Und sie führen dann nachher aus, was man dann eigentlich machen kann, um eine Gesprächssituation wieder sicher zu machen. Und haben da eigentlich so zwei grosse Oberpunkte. Nämlich das eine ist, benennen, explizit benennen, was eigentlich das gemeinsame Ziel ist, das man hat.
Mhm.
Und der zweite Punkt ist, gegenseitig Respekt zeigen.
Mhm.
Und irgendwie, eigentlich finde ich es logisch, aber es ist gleich nicht das, wie ich normalerweise reagiere in solchen Situationen. Also, irgendwie, häufig ist ja so, wenn man selber unsicher wird, dann hat das häufig den Grund, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, die andere Person hat jetzt irgendwelche falschen Intentionen in dem Gespräch. Genau. Also zum Beispiel, jemand will jetzt einfach sein Ziel durchsetzen und nimmt überhaupt keine Rücksicht auf mich. Und dann ist es wichtig, wenn man jetzt selber eben die Person ist, dass man dann immer wieder klarstellt, hey, mir ist wichtig, was deine Ziele, was deine Gedanken, was deine Werte sind. Und ich will jetzt nicht einfach das machen, was ich will, sondern ich will auch zuhören und das ernst nehmen, was du da willst einbringen.
Und umgekehrt auch, ich möchte, dass wir beide können unseren Gesichtspunkt einbringen, damit wir nachher zu einer Lösung kommen. Mhm. Also ich bin genauso wichtig wie der andere oder die andere.
Mhm. Ja. Und ich meine, da bei dem Punkt ist mega wichtig, dass das nicht einfach eine Gesprächstechnik ist, sondern dass es halt wirklich so ist, dass einem das wichtig ist und man will zuhören und man will gemeinsam weiterkommen. Und ein Weg, wie man so ein gemeinsames Ziel findet, manchmal ist es ja nicht so, dass schon von Anfang an klar ist, was jetzt eigentlich das gemeinsame Ziel ist. Um dann einfach mal zu fragen, hey, wieso ist denn dir das jetzt so wichtig? Und dann kommt man schon mal ein bisschen tiefer auf den Grund, wieso jetzt jemandem vielleicht eine neue Gottesdienstform oder die alte Gottesdienstform wichtig ist.
Mhm.
Und kann so vielleicht dann ein gemeinsames Ziel finden.
Mhm. Ja.
Und eben der zweite Punkt ist dann der gegenseitige Respekt. Und ich finde es noch cool, wie sie es beschreiben. Sie sagen ja, Respekt ist wie Luft. Wenn er da ist, dann wird er von niemandem bemerkt. Aber wenn er fehlt, dann kannst du auch nichts anderes mitdenken.
Ja.
Und so Anzeichen von Respektlosigkeit sind zum Beispiel, wenn man jemand anders für unqualifiziert haltet oder nicht ernst nimmt oder auch so Sachen wie die Augen verdrehen, wenn jemand redet. Und ich habe das Gefühl, in der Kirche ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn man Unterschiede in der Theologie spürt, dass das manchmal zum Gefühl führen kann, dass man nicht respektiert wird von der anderen Person oder dass da so ein grosses Misstrauen da ist von okay, die Person nimmt mich jetzt einfach gar nicht ernst, weil ich an einem anderen Punkt stehe. Oder ich nehme die andere Person nicht ernst, in dem, was sie sagt, weil wir sehr unterschiedlich denken. Und also ich habe das Gefühl, das ist noch etwa ein Problem, das dann zu Konflikt führt oder zu emotionalen Reaktionen führt.
Mhm.
Weil man das Gefühl hat, der Respekt fehlt.
Ja, ja. Jetzt hast du ja vorher noch das erfundene Beispiel gebracht von der Kirchenpflege. Was würde denn das, was wir bis jetzt besprochen haben, können helfen? Wie würde man denn in so einer Situation, wo jemand von der Kirchenpflege sagt, wegen neuen Gottesdienstformen und dann das Gespräch so ein bisschen eine ungünstige Wendung nimmt?
Also, ich kann mir vorstellen, dass es würde helfen, wenn zum Beispiel dann die Kirchenpflegerin oder die, würde sagen, okay, also für die Leute, die jetzt am Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommen, ist die Form, wie sie jetzt ist, super. Also das auch wertschätzen. Aber wir wollen ja auch einen weiteren Kreis von Mitgliedern erreichen. Und in dem Sinn würden sie dann auf ein gemeinsames Ziel fokussieren und sagen, hey, wir wollen doch das alle so. Wenn das nicht so ist, muss man natürlich über das noch mal reden. Aber so ein bisschen schauen, das ist doch eigentlich unser Ziel. Und ich hätte jetzt vorgeschlagen, neue Gottesdienstformen anzudenken, aber vielleicht hast ja du ja noch einen anderen Vorschlag, wie wir an das Ziel ankommen und so wie ein bisschen den Raum öffnen und eben auf das gemeinsame Ziel fokussieren. So.
Mhm, mh.
Und sich interessieren für die Vorschläge von den anderen.
Ja, glaube ich auch. So, beim Wort aber habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten, das probiere ich zu vermeiden.
Das stimmt.
Sondern gleichzeitig gilt oder so etwas.
Ja.
Mit dem Wort aber tust du oft dann abwerten, was vorher gesagt worden ist. Aber du hast nicht völlig recht, quasi das Ziel benennen. Nicht, ich will das, was du machst, abwerten, sondern wir haben ja auch noch andere Leute. Und dann fragen, wenn, du bist ja sicher auch einverstanden mit dem Ziel, was wäre denn dein Vorschlag, wie man dem könnte. Das ist sicher etwas, wo du dann dem gemeinsame, sie nennen es immer wieder Pool von Gesichtspunkten, dem gemeinsamen Schatz an Gesichtspunkten und Aspekt, wie dann man kann probieren, den anderen einzubeziehen, dass er auch seine oder ihre Gedanken dann einbringt.
Mhm. Ja. Und ich glaube, was ich wichtig finde bei dem gemeinsamen Respekt und gemeinsames Ziel, ist, dass man manchmal vielleicht selber das Gefühl hat, ja, ich respektiere die andere Person und ja, wir haben ja das gleiche Ziel. Aber wenn das nicht wahrgenommen wird von der anderen Person, dann bringt das nicht so viel. Ja. Also, dass das wirklich muss explizit ausgesprochen oder einfach wahrnehmbar sein.
Ja.
Und man sich dann auch immer wieder fragen kann, wenn man merkt, okay, jetzt wird das Gespräch irgendwie heikel, sich fragen, merkt die andere Person, dass wir das gleiche Ziel haben und merkt sie, dass ich sie respektiere oder nicht? Mhm. So.
Mhm. Also quasi, es ist ja im Grunde genommen ein bisschen wie im Unterrichtsmetier, wo es heisst, Störungen haben Vorrang, oder? Das ist ja so ein Satz, den du immer wieder hörst.
Mhm.
Ist ja im Grunde genommen das Gleiche. Wenn du merkst, es gibt hier eine Störung, die andere Person oder andere Personen in einem Gruppensetting fühlen sich nicht sicher, zurückgehen, die Sicherheit wiederherstellen und erst dann wieder über das Thema reden. Manchmal bringt es überhaupt nichts, wenn man über die Sache redet, weil einfach sich, wenn sich die andere Person nicht sicher fühlt.
Mhm. Mhm.
Gut, wir müssen wahrscheinlich noch über den letzten Teil reden. Master My Stories.
Mhm.
Die Idee quasi, man sagt ja, er oder sie hat mich wütig gemacht und sie sagen, nein, das stimmt gar nicht. Du hast dich wütig gemacht. Nämlich zum Beispiel deine Interpretation vom Verhalten von der anderen Person. Das hat dich wütig gemacht.
Mhm. Ja, sie sagen eigentlich immer das Verhalten von einer Person, eine Geschichte um das herum erzählen, wo es hilft, das zu deuten, wieso sich jetzt die Person so verhalten hat. Und das muss gar nicht immer stimmen. Also sie zeigen so eine Reihenfolge auf von einem Ablauf, der passiert. Also zuerst sehe ich und höre ich etwas. Dann tue ich das irgendwie zusammenbasteln zu einer Geschichte, wo mir erklärt, wieso jemand das gemacht hat. Die Geschichte löst bei mir dann Gefühle aus. Und die Gefühle sind nachher das, was bestimmt, wie ich mich verhalte.
Nämlich zum Beispiel unfreundlich, konfrontativ, sarkastisch und so weiter, oder?
Ja, genau. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie am Morgen aufstehe und ich sehe einen Berg von dreckigem Geschirr in den Wegen, dann deute ich das als, okay, meine Mitbewohner wissen, dass ich heute frei habe und haben extra alles stehen gelassen und nicht abgelassen. Das macht mich dann wütig.
Ja.
Und ich schicke dann kommentarlos ein Foto von der dreckigen Küche in den Wegen-Chat.
Genau.
Zum Beispiel. Aber das muss ja überhaupt nicht stimmen. Also es kann sein, dass das ganz einen anderen Grund hat, wieso das dreckige Geschirr dort ist. Und um dann können überprüfen, ob die eigene Geschichte, die man sich da zusammengebastelt hat, stimmt, sagen sie, muss man den Weg rückwärts gehen. Also zuerst mal merken, was habe ich jetzt für Gefühle, oder in welchem Modus bin ich jetzt gerade, also wie verhalte ich mich jetzt gerade, bin ich gerade im Silence- oder Violence-Modus. Und dann merken, welche Gefühle stecken denn dahinter, wieso fühle ich mich jetzt gerade unsicher.
Mhm.
Und was ist der Auslöser gewesen? Also, was für eine Story erzähle ich mir jetzt da gerade? Und dann, was sind die Fakten? Was ist das, was eigentlich wirklich passiert ist? Was ist das, was ich gesehen und gehört habe? Und macht das Sinn, dass ich das jetzt so in der, als die Geschichte interpretiere? Oder könnte da etwas anderes dahinter stecken?
Mhm. Mhm.
Und dann merke ich vielleicht, dass meine Mitbewohner nach ihrem Mitternachtssnack nicht abgewaschen haben, weil sie mich nicht haben wollen wecken. Und das viel zu laut gewesen wäre, wenn sie dann abgewaschen hätten. Oder so. Also, dass man wie merkt, okay, es gibt auch andere Versionen, wie ich die Geschichte erzählen kann.
Ja. Aber du hast mir vorher übrigens gerade noch eine Idee gebracht mit dem kommentarlosen Foto in WG-Chat. Das ist eine schöne, quasi Kombination von Silence und Violence, oder? So passiv-aggressiv.
Ja, das stimmt. Passiv-aggressiv ist eigentlich eine Kombination von ich sprich es nicht genau an, aber eigentlich ist es sehr violent.
Ja, ja. Also gut, auf jeden Fall Geschichte zurückgehen und herausfinden, was für Gefühle und weil meine Gefühle so sind, habe ich eine Situation deutet und dann nochmal zurückgehen, stimmt das mit dem, was ich gesehen habe oder gehört habe, wirklich überein?
Mhm.
Das ist schon ein guter Punkt, ja. Um sich selber auch auf die Spur zu kommen, wo ich in eine ungünstige Richtung abbiege, in einem Gespräch oder in einer Grundhaltung gegenüber jemand anderem.
Mhm. Und sie bringen so ein paar Punkte, wo man grundsätzlich Tendenz dazu hat, auf diese Art und Weise eine Geschichte zu erzählen, die eigentlich nicht hilfreich ist, nämlich, dass man sich selber schnell mal in der Opferrolle sieht.
Oh ja.
Und man sagt, ja, es ist nicht meine Schuld. Mhm. Oder die andere Personen zu fest als Täter bezeichnet, also einfach sagt, die Schuld liegt nur bei dir. Oder so ein bisschen eine allgemeine Hilflosigkeit, wo einfach die Umstände sind so, dass man nichts anderes machen kann.
Ja.
Und dass das häufig etwas ist, wo man braucht, um zu erklären, wieso man sich jetzt entweder silent oder violent verhält. Und dann gibt es aber auch Möglichkeiten, wie man eben kann das verändern und hilfreiche Stories anfangen zu erzählen, indem man eben nicht von Opfern ausgeht, sondern auch immer sagt, wir sind alle Handelnde, ich genauso wie die anderen. Und die Frage ist, welche Rolle spielen wir in dieser Geschichte und was können wir machen? Und auch immer wieder fragen, was kann denn ein Mensch dazu gebracht haben, so zu handeln? Dass jemand nicht einfach an sich ein Täter ist, sondern man sich überlegt, was könnte dahinter stecken?
Und dann auch immer sieht, ein Täter ist immer ein Mensch. Und überlegen, nicht nur, was hat ihn dazu gebracht, das zu machen, sondern was könnte man auch in dieser Situation, wie könnte man alle zu Feigen machen, die etwas können beitragen und auch tun beitragen an eine Lösungsfindung, damit alle Gesichtspunkte auf den Tisch kommen. Ja, spannendes Buch. Sicherheit als Grundmotiv von einem Gespräch. Ganz genau aufpassen, wenn jemand entweder laut wird, das merken wir sowieso, aber auch wenn jemand leislich wird. Die eigene Geschichte, quasi, wo man aus einem Konflikt rauszieht, die nochmal zu hinterfragen und dazu kommen, dass alle ihre Gesichtspunkte, ihre Haltungen, ihre Meinungen, auch ihre Ziele können auf den Tisch legen, damit man nachher auch gemeinsam kann das Gespräch zu einem guten Ende führen und eine gute Zukunft auch führen. So viel für heute. Wie in der letzten Episode findet ihr in den Shownotes einen Link zu einer Zusammenfassung, die Anna geschrieben hat. Dann war es das jetzt also gewesen von der Episode 6 in Staffel 5 mit Büchern. Das mal über Crucial Conversations von Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.